Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ja, und heute, da ist es endlich soweit und wir freuen uns wirklich riesig, mit Ihnen gemeinsam in die zweite Staffel von Immunisiert zu starten. Meine Stimme, die kennen Sie ja bereits, ich bin Mirjam und an meiner Seite darf ich heute und für die kommenden Episoden meine Kollegin Tina begrüßen. Und wir beide, wir werden Sie durch die aktuelle Staffel begleiten und liebe Tina, vielleicht kannst du ja auch direkt einmal das große Geheimnis lüften und erzählen, worum es in dieser Staffel gehen wird.
Ja, der Herbst steht vor der Tür und damit auch die Saison der Atemwegserreger. Und deshalb wollen wir Sie in dieser zweiten Staffel unseres Immunisiert-Podcasts einmal kompakt mit allen wichtigen Informationen rund um Atemwegserreger versorgen. So können Sie am Ende mit frischem Wissen gewappnet in die kalte Jahreszeit starten und Ihre Patientinnen und Patienten bestmöglich beraten. Wir haben insgesamt 4 Folgen für Sie vorbereitet, jeweils vollgepackt mit spannenden Fakten, Updates und natürlich auch mit den Impfempfehlungen rund um Atemwegserreger. Und heute werden Mirjam und ich uns einmal generell mit der Atemwegssaison, mit Risikogruppen und mit den verschiedenen Erregern beschäftigen. Und in den kommenden 3 Wochen werden wir dann einzelne Atemwegserreger noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Und dafür haben wir dann jeweils auch einen Experten eingeladen, mit dem wir wirklich so richtig tief in das jeweilige Thema eintauchen können.
Ja, danke Tina. Und eine Sache, die kennen Sie auch bereits schon aus der ersten Staffel. Und zwar haben wir in jeder Episode für Sie auch wieder eine spannende Impfstory vorbereitet. Heute zum Beispiel geht es um einen Hoffnungsschimmer für all diejenigen unter Ihnen, die die Nadel beim Impfen vielleicht nicht ganz so wertschätzen. Wenn Sie die spannenden Neuigkeiten nicht verpassen wollen, dann sollten Sie in dieser Folge auf jeden Fall bis zum Ende dabei bleiben.
Ja, das Problem mit der Nadel kennen ja sicher ganz viel und ich bin schon gespannt, was diesen Personen denn helfen könnte. Nun aber erst einmal zum heutigen Thema, liebe Mirjam. Was sind denn überhaupt Atemwegserreger?
Ja, das ist eine gute Frage zum Einstieg, Tina. Und wie der Name es natürlich schon irgendwie auch erahnen lässt, handelt es sich um Krankheitserreger, die vor allem unsere Atemwegsorgane befallen und dann auch infizieren. Und die können tatsächlich zu ganz unterschiedlichen Erkrankungen auch führen, angefangen von einem banalen Schnupfen, Erkrankung der oberen Atemwege, aber es kann eben auch zu schweren Infektionen und Krankheitsverläufen innerhalb der unteren Atemwegsorgane führen. Wichtig ist, und damit gehe ich ein bisschen auf deine Frage auch ein, zu wissen, dass man grundsätzlich 2 Klassen unterscheidet. Wir haben nämlich zum einen einmal die viralen Atemwegserreger und zum anderen die bakteriellen.
Kannst du vielleicht einmal kurz, erklären, wie die beiden Gruppen sich unterscheiden und vielleicht auch zu jeder Gruppe ein paar Beispiele nennen?
Ja, gerne. Wir fangen vielleicht einmal mit den Viren an. Bei Viren handelt es sich nämlich um kleine, mikroskopisch große Erreger. Sie können sich selbst nicht vermehren. Das heißt, die benötigen tatsächlich auch eine Wirtszelle, um im Wirt, in dem Fall dem Menschen, zu überleben. Und dazu zählen respiratorische Viren wie Rhinoviren, Adenoviren, das respiratorische Syncytialvirus, humane Coronaviren, wir kennen ja alle Covid-19, also SARS-CoV-2 und zu guter Letzt natürlich auch Influenzaviren. Bakterien hingegen, das sind tatsächlich einzellige, lebendige Mikroorganismen. Das heißt, anders als Viren zum Beispiel, können sie sich wirklich selbst vermehren. Und ganz klassische Beispiele, die kennen Sie mit Sicherheit auch, das sind Pertussis, also Keuchhusten oder auch die Pneumokokken. Es gibt aber noch eine Vielzahl von weiteren respiratorischen Bakterien, zum Beispiel Haemophilus influenza Typ B, auch HIP. Kennt man ja vielleicht aus den Kinderimpfungen und zum Beispiel auch Mycoplasma pneumoniae und Chlamydia pneumoniae.
Ja, vielen Dank dir für diesen ersten Überblick. Jetzt ist es ja so, dass wir in den Praxen generell merken, im Winter steigt die Anzahl an Atemwegsinfektionen. Und hier vielleicht mal die Frage, welche dieser Erreger begleiten uns denn jetzt vor allem über die kalte Jahreszeit, über den Herbst und Winter?
Ja, also grundsätzlich müssen wir, glaube ich, hier erst einmal festhalten, dass Atemwegserreger ganzjährig vorhanden sind und entsprechend Infektionen auch in den Frühlings- oder Sommermonaten natürlich stattfinden können. In der kalten Jahreszeit sind es dann aber insbesondere gerade die viralen respiratorischen Erreger, die uns zu schaffen machen. Wir kennen das ja, es ist relativ zuverlässig Jahr für Jahr, dass es einen sprunghaften Anstieg auch der Infektionszahlen gibt, insbesondere halt im Spätherbst und auch in den Wintermonaten.
Und um das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, hilft es sicher, einmal zu erklären, wie Atemwegserreger denn generell übertragen werden. Kannst du uns da einmal Licht ins Dunkel bringen?
Das mache ich sehr gerne. Tatsächlich gibt es da nämlich auch mehrere Optionen. Und die erste, an die man vielleicht auch immer direkt denkt bei Atemwegserregern, ist mit Sicherheit die Tröpfcheninfektion. Und das kennen wir alle, bedeutet beim Niesen, beim Husten oder sogar beim Sprechen, da können einfach respiratorische Erreger, und das können Viren und Bakterien sein, per Tröpfchen sozusagen in die Luft gelangen, und gesunde Menschen können entsprechend die Tröpfchen dann auch einatmen und sich entsprechend infizieren. Aber die Tröpfcheninfektion, die ist nicht der einzige Übertragungsweg. Es gibt zum Beispiel auch noch die Schmierinfektion. Und hier spielen natürlich dann insbesondere kontaminierte Oberflächen eine wichtige Rolle. Das können Türklinken sein, gern auch das Smartphone oder jegliche andere Gegenstände. Und das Problem ist dann immer, wenn jemand zum Beispiel mit seinen Händen in diese kontaminierten Oberflächen reinfasst und sich im nächsten Moment dann ins Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, also Mund und Augen fasst, dann kann da natürlich auch eine Infektion stattfinden. Ja, und ich denke, ein weiterer Übertragungsweg, der insbesondere auch bei den Viren relevant ist, und der wurde auch zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie öfters diskutiert, ist der sogenannte aerogene Übertragungsweg. Und bei dem können die Erreger in sogenannten Aerosolen verbreitet werden. Das sind wie bei den Tröpfchen auch winzig kleine Partikel. Die können sich allerdings wirklich stundenlang auch in Räumen in der Luft aufhalten. Und dadurch kann man sich dann auch wirklich mehrere Stunden, ja, nach Ausscheidung eigentlich noch daran infizieren.
Fun Fact:
Orkangefahr bei Erkältung? Naja, zumindest bei einem Nieser. Denn der hat es wirklich in sich. Die Luft wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h rausgeschleudert. Ganz schön beeindruckend, oder? Also Vorsicht, wenn jemand niest, ist das quasi Hurricane-Level im Miniaturformat.
Ja, die genannten Übertragungswege, die können jetzt aber ja grundsätzlich das ganze Jahr über auftreten. Da ist es ja egal, ob Sommer oder Winter. Warum sind denn aber nun in der kälteren Jahreszeit einige Atemwegserreger aktiver bzw. dann natürlich auch erfolgreicher in ihrer Verbreitung, Vermehrung?
Ja, das kann man an einem einzigen Faktor tatsächlich gar nicht festmachen. Vielmehr liegt das an einer Kombination aus verschiedenen Umweltfaktoren, aus menschlichem Verhalten und auch an biologischen Mechanismen. Im Winter zum Beispiel, da sind natürlich zum einen die Temperaturen deutlich niedriger als im Sommer, aber auch die Luftfeuchtigkeit ist geringer. Und das sind beides Bedingungen, die sowohl die Stabilität als auch die Übertragung von Viren grundsätzlich befördern. Auf der anderen Seite sorgt die trockene Luft aber auch dafür, dass die natürliche Abwehr unserer Atemwege negativ beeinflusst wird, sag ich mal. Zum einen trocknen unsere Schleimhäute aus, Erreger können einfacher eindringen. Zum anderen verschlechtert sich auch die sogenannte mukoziliäre Clearance. Das ist ein Mechanismus, der normalerweise dafür sorgt, dass Viren und Schadstoffe aus dem Körper raustransportiert werden über die Zilien. Und das ist bei diesen Umweltbedingungen halt auch einfach reduziert. Und hinzu kommt, das wissen wir ja auch alle, im Winter sind die Tageslichtstunden einfach geringer und viele von uns und auch viele ihrer Patientinnen entwickeln dann einen leichten Vitamin-D-Mangel. Und Vitamin D ist ein wichtiger Bestandteil bzw. eine wichtige Komponente für das Immunsystem, bedeutet weniger Vitamin D und damit auch eine schlechtere allgemeine Immunabwehr. Und der letzte Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass unser Verhalten sich einfach ändert. Es ist kalt draußen, wir sind im Winter einfach mehr in geschlossenen und schlecht durchlüfteten Räumen, haben mehr Sozialkontakte, die drinnen stattfinden, in Schulen, Büros und Haushalten. Und dadurch ist die Infektionswahrscheinlichkeit auch einfach deutlich erhöht im Winter.
Ja, unser Verhalten könnten wir ja grundsätzlich anpassen, aber da sind jetzt ja auch Faktoren, die können wir einfach nicht beeinflussen, wie die trockene Luft und die kalten Temperaturen. Wie können wir uns denn jetzt dennoch im Winter oder in der kalten Jahreszeit vor oder generell auch vor Atemwegserreger schützen?
Beim Schutz vor Atemwegsinfektionen, da spielen verschiedene Präventionsmaßnahmen auf jeden Fall eine wichtige Rolle und die kann man so ein bisschen auch auf verschiedenen Ebenen, sag ich mal, durchführen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Luftbefeuchtung ist ein Punkt. Das heißt, wir könnten die Luftfeuchtigkeit einfach erhöhen. So 40-60% sind da ideal, um die Übertragung an Viren zu reduzieren. Dann haben wir ja den Punkt Vitamin-D-Mangel. Auch dem kann man entgegenwirken, um diese kurzen Tageslichtperioden auch auszugleichen. Also da einfach zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Und was wir ja auch alle wissen, spätestens seit der Covid-19-Pandemie, sind Hygienepraktiken, also die AHA-Maßnahmen, ganz wichtig. Frequent und vor allen Dingen auch richtig Hände waschen und das Tragen von Masken, das schützt natürlich auch ganz generell vor der Übertragung von Atemwegserregern. Aber das sind jetzt alles so die softeren Präventionsmaßnahmen, sag ich mal. Die sind gut, aber auch relativ unspezifisch. Das Schöne ist, dass wir bei gerade den viralen, aber auch den bakteriellen Atemwegserreger mittlerweile auch einige Impfungen zur Verfügung haben. Und das wären dann Maßnahmen, die ganz selektiv und vor allen Dingen auch gezielt Patientinnen und Patienten schützen.
Und damit kommen wir jetzt ja auch zu den Maßnahmen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch in den Praxen ergreifen können. Vielleicht, wenn wir einmal ein bisschen konkreter werden wollen, vor welchen Erregern kann man sich aktuell durch Impfungen schützen? Also welche Impfungen stehen grundsätzlich zur Verfügung?
Das sind tatsächlich mehr, als man vielleicht denkt auf den ersten Blick. Wenn wir an die Viren denken, dann sind das natürlich Covid-19, Influenza und jetzt seit dem letzten Jahr von der STIKO auch empfohlen RSV. Und bei den bakteriellen Erregern, da sind das die Pneumokokken, Pertussis und HIP.
Fun Fact:
Jeder kennt es, diese scheinbar endlose Schleimproduktion, wenn man erkältet ist. Aber mal ehrlich, wie viel Schleim produziert der Körper eigentlich wirklich? Überraschung, es sind gut 1,5 Liter pro Tag. Das klingt erstmal nach einer ganzen Getränkeflasche voll, aber keine Sorge, den Großteil davon merken wir gar nicht. Der Schleim, der wird nämlich in den Rachenraum transportiert und einfach heruntergeschluckt, ohne dass wir es groß mitbekommen. Ziemlich praktisch, oder? Der Körper hat eben seine eigenen und sehr effizienten Entsorgungssysteme.
Und gibt es generell Personengruppen, die besonders anfällig sind für Atemwegsinfekte und sich entsprechend natürlich auch besonders schützen sollten, beziehungsweise durch Impfung besonders geschützt werden sollten?
Definitiv, aber ich glaube, wir sollten erstmal festhalten, dass Atemwegsinfektionen natürlich jeden treffen können, also jeden von uns. Und es hat auch jeder theoretisch ein gewisses Risiko, schwer an einer Atemwegsinfektion zu erkranken und gegebenenfalls entsprechend auch schwere Komplikationen zu erleiden. Es gibt aber, wie du gesagt hast, Personengruppen, die sind eben besonders gefährdet. Zum einen überhaupt eine Infektion zu erleiden, aber insbesondere halt einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln. Und das sind insbesondere die Säuglinge, also die Kleinsten. Das sind ältere Patienten, ganz besonders die Hochbetagten und auch Schwangere und Personen, die eine Grunderkrankung schon mitbringen oder eine sonstige Immunschwäche oder eingeschränkte Immunfunktion aufweisen.
Dann lass uns vielleicht mal in die einzelnen Gruppen ein bisschen tiefer eintauchen. Fangen wir mal mit den Kleinen an, mit den ganz Kleinsten, mit den Säuglingen. Warum sind denn jetzt die Kleinsten, die Säuglinge, besonders gefährdet für schwere Verläufe von Atemwegsinfektionen?
Bei den Säuglingen und den Neugeborenen, da liegt das Problem tatsächlich beim noch unreifen Immunsystem, mit dem sie auf die Welt kommen. Also Neugeborene, die haben nämlich zum Zeitpunkt der Geburt lediglich ihr angeborenes, sogenanntes innates Immunsystem. Und das agiert zwar in einer okayen Weise, aber relativ unspezifisch. Und das adaptive Immunsystem, welches wirklich sehr effektiv auch gegen Pathogene vorgehen kann, das entwickelt sich erst im Laufe der ersten Lebensjahre und zwar durch den direkten Kontakt auch mit Krankheitserregern. Und daher haben es eben Erreger sehr leicht, auch in die Zellen der Atmungsorgane einzudringen bei Säuglingen. Und zudem kommt bei Säuglingen hinzu, die haben noch sehr kleine Atemwegsorgane mit sehr kleinen Gefäßen auch. Bedeutet, dass wenn es zu einer Infektion und damit Entzündung kommt, dann kommt es auch sehr schnell zu Atemproblemen und Luftnot. Und man kennt es ja, im Winter sind oft die Pädiatriestationen überfüllt wegen RSV oder Pneumokokken, einfach weil diese Kinder Unterstützung bei der Beatmung dann brauchen.
Die älteren Patienten sollten nun ja aber eigentlich genug spezialisierte Immunzellen haben. Was ist hier dann das Problem?
Das denkt man vielleicht als allererstes immer, wenn man an die Immunfunktion denkt. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Immunsystem kein immer besser, immer stärker System ist, sondern vielmehr ist es so, dass im Laufe des Lebens die Immunkompetenz eine Art Plateau erreicht und dann auch im zunehmenden Alter sogar wieder nachlässt. Und das ist auch ein ganz bekannter Prozess oder Mechanismus, der nennt sich Immunseneszenz. Bedeutet, dass Erreger es einfach einfacher haben, in unseren Körper einzudringen und unsere Immunabwehr, die ist zur gleichen Zeit dann auch einfach weniger effektiv.
Jetzt würde ich aber behaupten, dass junge Frauen, also ich will jetzt auf die schwangeren Frauen hinaus, ja eigentlich sich so auf diesem Plateau aufhalten. Da ist das Immunsystem dann gereift, die Immunseneszenz hat im besten Fall noch nicht eingesetzt. Was ist das jetzt bei den jungen, schwangeren Frauen? Warum haben die hast du ja auch genannt als Risikogruppe, warum haben die ein erhöhtes Risiko für Atemwegsinfektionen oder für schwere Verläufe?
Ja, da hast du absolut recht. Also auch Schwangere gelten als Hochrisikopatienten, wenn es um Atemwegsinfektionen geht. Und auch das liegt tatsächlich am Immunsystem. Und zwar ist es so, dass in der Schwangerschaft das Immunsystem einige Veränderungen durchmacht, einfach um eine Schwangerschaft zu ermöglichen und auch aufrechtzuerhalten. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, die T-Zellen zum Beispiel, die werden reduziert, damit der Fetus nicht abgestoßen wird. Und auch die ganzen proinflammatorischen Prozesse, die uns halt eigentlich vor Erregern aus der Umwelt beschützen sollen, die werden heruntergefahren, damit das Kind halt sozusagen behütet in der Mutter heranreifen kann. Und das führt dann eben zu einem erhöhten Infektionsrisiko für die Mutter und auch zu einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe.
Und dann gibt es ja noch die große Gruppe der Personen mit Grunderkrankungen. Und das ist natürlich nicht die eine Grunderkrankung, da gibt es ganz viele. Darunter fallen natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, Typ 2, Typ 1 Diabetes natürlich auch. Da ist das Ganze, da nehme ich mal an, ein bisschen komplexer als bei den Säuglingen, bei den älteren Personen oder bei den Schwangeren. Vielleicht kannst du da nochmal einen Überblick geben, was hier das Problem ist bei dieser Gruppe oder was die Probleme sein können.
Ja, das ist auf jeden Fall zum einen die Komplexität, die du gerade angesprochen hast. Aber bei Personen mit Grunderkrankungen, da haben wir tatsächlich auch gleich zwei Herausforderungen. Zum einen ist nämlich auch oft ihr Immunsystem geschwächt, entweder durch die Krankheit selbst oder auch durch die Medikamente, die eingenommen werden müssen, um halt der Krankheit entgegenzuwirken. Und dadurch sind sie oft geschwächter und auch anfälliger für Atemwegsinfektionen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine Infektion, wenn man schon eine Grunderkrankung hat, dazu führen kann, dass sich der Grundstatus der Grunderkrankung verschlimmert. Man spricht von einer sogenannten Exazerbation. Und das ist zum Beispiel auch gerade bei Patienten mit Asthma oder COPD ein Problem. Hier hat man oder sieht man sehr, sehr oft auch in der Klinik, wenn diese Patienten eine RSV oder Covid-Infektion durchlaufen, dass der Grundzustand sich einfach deutlich verschlechtert im Zuge der Infektion. Du hast es ja schon gesagt, diese Personengruppe, die ist tatsächlich sehr heterogen, vom Alter her, aber auch natürlich von der Art der Grunderkrankung und der Medikation. Und daher muss man da dann wirklich ganz individuell auch schauen für den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin, welche Impfungen dann zu welchem Zeitpunkt auch von der STIKO empfohlen sind.
Ja, liebe Miriam, vielen Dank erstmal für den Überblick über diese verschiedenen Personengruppen. Und schon mal als kleine Vorausschau, in den nächsten Folgen werden wir uns jetzt diese einzelnen Gruppen auch nochmal genauer anschauen, beziehungsweise wir werden dann nochmal schauen, wie diese Gruppen wirklich durch Impfung geschützt werden sollten, beziehungsweise auch was für diese einzelnen Gruppen empfohlen wird. Heute wollen wir jetzt zuletzt noch einmal einen Blick darauf werfen, welchen Impact Atemwegserreger bzw. dann natürlich auch die Atemwegserkrankungen auf die Gesellschaft haben können. Da gibt es ja viele Daten und Zahlen, die wirklich zeigen, welchen Effekt die Erkrankungen auf die Gesellschaft haben. Hast du da ein paar Daten für uns im Kopf, die du einmal mit unserem Publikum teilen möchtest?
Ja, die habe ich und die gibt es auch tatsächlich. Daten zum Beispiel von einer Krankenkasse in Brandenburg, die zeigen, dass Atemwegserreger beispielsweise jetzt im ersten Quartal diesen Jahres zu 199 Fehltagen auf 100 Beschäftigte geführt haben. Und in diesem Jahr war das damit übrigens 39% mehr als im letzten Jahr. Da lagen die Fehltage nämlich nur bei 143 Fehltagen pro 100 Beschäftigten. Und in Berlin zum Beispiel, da waren allein in Q1 diesen Jahres bereits durchschnittlich 59 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Und der häufigste Grund dafür, man ahnt es, Atemwegsinfektionen. Ja, und außerdem gibt es da auch eine ganz interessante Rechnung, die den Einfluss von Krankheitswellen auf die Rezession zeigt. Und so wurden zum Beispiel im Jahr 2023 durch krankheitsbedingte Ausfälle von Arbeitnehmern 26 Milliarden Euro gesamtwirtschaftlicher Schaden verursacht. Und das entspricht so etwa der Hälfte unseres Verteidigungshaushaltes und ist höher als der Haushalt für Bildung und Forschung im Jahr 2024, also wirklich beeindruckende Zahlen. Und in 2023 hat der Krankenstand die Wirtschaft somit gesamthaft um 0,8 Prozentpunkte gedrückt. Ohne diese Werte wäre die Wirtschaft rein rechnerisch wahrscheinlich gar nicht erst in die Rezession gefallen, sondern das BIP wäre sogar um 0,5 Prozent gewachsen.
Also das heißt, auch für die deutsche Wirtschaft ist es wichtig, vor Atemwegserregern zu schützen, allen voran aber natürlich für die Patientinnen und Patienten.
Absolut.
Jetzt, liebe Miriam, muss ich nochmal nachhaken. Du hattest zu Beginn große Neuigkeiten zum Thema Impfen und Nadeln angekündigt. Was hat es denn nun damit auf sich?
Ja, das löse ich zum Ende natürlich noch sehr gerne auf. Es ist nämlich so, dass ein Forscherteam an der Stanford University sich mit einer relativ spannenden Frage beschäftigt hat. Und zwar mit der, ob man wohl Impfungen auch ganz ohne Spritze verabreichen könnte. Und sie haben eine sehr innovative Lösung für diese Fragestellung entwickelt, und zwar die sogenannte Impfsalbe. Und die Idee, die ist simpel, aber ich würde sagen genial, denn statt den Impfstoff wie üblich per Injektion halt in den Muskel oder das Subkutangewebe zu verabreichen, wird er einfach als Salbe bzw. als Creme auf die Haut aufgetragen. Und der Ursprung dieser Idee, der liegt in der Beobachtung, dass der menschliche Körper relevante Mengen an Antikörper gegen den Hautkeim Staphylococcus epidermidis bilden kann. Und das liegt daran, dass der ein ganz spezielles Oberflächenprotein auf seiner Oberfläche hat. Und dieses Prinzip hat das Forscherteam weiterentwickelt und den Keim so weit modifiziert, dass sogar in Mäusen gezeigt werden konnte, dass man relevante Antikörper-Titer auch gegen Diphtherie und Tetanus induzieren kann. Und in diesem Mausmodell, da waren nach 6 Wochen die Antikörperspiegel in diesen Mäusen, die die Impfsalbe erhalten haben, eben genauso hoch wie in der Kontrollgruppe, die herkömmlich die Impfung per Spritze erhalten haben. Und wer weiß, vielleicht steht irgendwann in naher Zukunft oder ferner Zukunft vielleicht auch eher die nadelfreie Impfung mit Hilfe von einer Creme oder einer Salbe bei uns in den Arztpraxen zur Verfügung.
Ja, das wäre ja nicht schlecht. Und mit diesen vielversprechenden Zukunftsaussichten sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein werden. Dann wird sich alles um RSV drehen und natürlich auch die RSV-Impfung. Abonnieren Sie Immunisiert, um keine Folge zu verpassen, und natürlich freuen wir uns auch, wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie uns 5 Sterne hinterlassen. Bis zum nächsten Mal!